ARD. SWR Kultur. Forum.
Frauen auf dem Rückzug. Politik als Männersache. Am Mikrofon ist Marie Gedin. Spätestens seit dem Regierungswechsel bestimmen wieder überwiegend Männer das Bild von Politik in der Öffentlichkeit. Die Fraktionschefs der Regierungsparteien, die Generalsekretäre, die engsten Berater des Bundeskanzlers sind Männer. Beispiel Bundesverfassungsgericht. Der Richterwahlausschuss des Bundestags besteht aus 9 Männern und 3 Frauen. Aber auch wenn es um eine künftige Wehrpflicht oder einzelne Sozialleistungen geht, ist Politik tatsächlich Männersache, wieder Männersache? Und was heißt das konkret, wenn Politik überwiegend von Männern gemacht wird? Woran liegt das? Und vor allen Dingen, bleibt das jetzt so? Das diskutieren wir im Forum bei SWR Kultur mit Professor Dr. Jutta Almendinger, Soziologin, Jasmin Mbarek, Journalistin bei der Zeit, Autorin und Podcasterin, und mit Mechthild Heil, CDU-Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz, Wahlkreis Ahrweiler. Ja, Frau Heil, wie oft haben Sie denn in Berlin in reinen Männerrunden gesessen?
Ich glaube, das kommt sogar selten vor. Weil in der Frage, die passt ja nicht. Wenn ich dabei sitze, sind es ja schon keine reinen Männerrunden.
Da haben Sie recht. Ich muss völlig neu fragen. Wie oft waren Sie denn die einzige Frau?
Ich glaube, das kommt dann schon öfter mal vor. Wir haben so eine Teppichhändlerrunde, wo wir auch über die Funktionen sprechen, wer welche Funktion einnehmen soll. Und da bin ich die einzige Frau für wahr. Mir fällt es ehrlich gesagt gar nicht mehr auf. Ich bin schon so lange dabei. Das fällt mir nur auf, wenn ich in anderen Runden sitze, denke ich mir immer, wow, sind hier viele Frauen.
Sie sitzen seit mehr als 15 Jahren im Bundestag. Aktuell mit 23% Frauenanteil in der Unionsfraktion, also in Ihrer Fraktion. 32% Frauenanteil im gesamten Bundestag. Was heißt das denn ganz praktisch?
Ja, uns fehlen die Frauen überall. Wenn ich dafür kämpfe, dass wir Funktionen einnehmen, dann bin ich irgendwann am Ende, weil keine Frau mehr da ist, die die Funktion einnehmen kann. Und jetzt aktuell in den Verhandlungen habe ich die Frauen 2-3 Mal besetzen können, auch in den Ausschüssen. Also die haben alle doppelt Funktionen, arbeiten sehr, sehr viel, aber eben nicht immer in den Leitungsfunktionen. Da setzen sich dann die Männer und auch die Strukturen der Männer, die Freundschaften der Männer durch. Und ich glaube, das kriegen wir nur hin, indem wir endlich dann auch bei uns in der Fraktion, in der Partei 50% Frauen haben.
Darüber müssen wir reden, das werden wir auch machen. Jasmin Mbarek, als Frau Heil vor mehr als 15 Jahren in den Bundestag eingezogen ist, waren Sie, das vermute ich jetzt mal, noch nicht so politisch extrem interessiert. Sprich, Sie sind Vertreterin einer jüngeren Generation. Wenn jetzt beispielsweise im Koalitionsausschuss SPD-Co-Chefin Bärbel Baas die einzige Frau ist oder eben an der Staatsspitze Julia Klöckner als CDU-Vize die einzige Frau ist neben 3 Männern. Ist das dann Ihre Normalität? Spielt das überhaupt eine Rolle für Sie?
Na, ich glaube, es gibt so einen leichten Dissens darüber, dass ich einerseits Angela Merkel als Kanzlerin erlebt habe und sozusagen die Chefin in Politik sehr weiblich geprägt war während meines Aufwachsens und auf der anderen Seite natürlich der Rest sehr, sehr männlich ausgesehen hat. Ich muss aber ehrlich sagen, es gibt ja verschiedene Dinge, die man beobachten kann, auch Marginalisierung, zum Beispiel religiöse Repräsentation, und dass ich da mal das Gefühl habe, das ist alles nicht gleich und sozusagen genauso, wie man es auch in der Bevölkerung sieht, dass ich angefangen habe, das nicht mehr so aktiv wahrzunehmen. Also ein leichtes Aufgeben schon fast. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich bis auf Angela Merkel nicht so viel Berührung hatte mit weiblicher Spitzenpolitik, als ich aufgewachsen bin.
Was das gesellschaftlich bedeutet, Jutta Almendinger, darüber müssen wir reden. Sie waren mehr als 17 Jahre Leiterin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und Sie beschäftigen sich noch deutlich länger mit der Frage der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Wenn Sie beobachten, wer konkret Politik macht in diesem Land jetzt und sich gleichzeitig zurückerinnern, sind es tatsächlich wieder die Männer?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also was ich erlebe, ist tatsächlich, ich habe ja auch lange bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet und habe das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geleitet. Da waren ja damals überhaupt gar keine einzigen Frauen im Vorstand. Das war vollkommen undenkbar und auch das Forschungsinstitut war eigentlich frauenleer. Wenn ich mir das WZB anschaue, zu Beginn waren auch keine Frauen da und also in der Wissenschaft hat sich der Frauenanteil erhöht. Nicht linear, aber doch über die Zeit deutlich. Und bei jetzt der Repräsentanz von Frauen, da würde ich doch schon große Unterschiede machen. Also die Zusammensetzung im Bundestag insgesamt, das wissen wir, ist leicht zurückgegangen um 3 Prozentpunkte. Allerdings ist sie extrem zurückgegangen hinsichtlich der Frauen, die jetzt in der Koalition ist, oder der Anteil der Frauen in der Koalition. Da ist es ja fast eine Halbierung von 43,6% in der letzten Legislaturperiode auf 29,8%. Und das merkt man. Man merkt, dass die grünen Frauen nicht mehr so nach vorne gehen. Man merkt, dass die oberen Funktionen nicht mehr von Frauen besetzt sind. Also hier würde ich schon eine deutliche Vermännlichung feststellen. Die große Frage ist, ob diese Vermännlichung auch damit einhergeht, dass Frauen politische Themen weniger akzentuiert werden. Da würde ich auch ja sagen, aber ich würde betonen, dass das eine nicht notwendig mit dem anderen zusammenhängt. Das heißt, Frauen können auch Männerpolitik und Männer können auch Frauenpolitik machen.
Vor allen Dingen das Bundeskabinett beispielsweise ist ja paritätisch besetzt. Also wie kann da Politik Männersache sein?
Das ist natürlich eine große Frage, wie man die Indikatoren schneidet. Man könnte sie schneiden nach den Milliarden, die die unterschiedlichen Ministerien zur Verfügung haben. Das ist natürlich dann Frau Baas mit bei weitem dem größten Budget. Wenn man sich aber eine andere Zahl anschaut, nämlich die tatsächlich flexiblen und nicht die gebundenen Gelder, reduziert sich das natürlich enorm. Und selbst bei den gebundenen Geldern kann man sagen, dass Frauen eigentlich über mehr freie Milliarden verfügen als Männer. Also da könnten wir jetzt gar keine großen Unterschiede sehen. Was die Repräsentation, was die Sichtbarkeit betrifft, sieht es natürlich ganz anders aus, weil wir wissen, dass die traditionell am stärksten mit Reputation verbundenen Ministerien die Finanzen sind, das Innere, Außenverteidigung, das Bundeskanzleramt, und das sind alles Männer, und das spiegelt sich natürlich auch bei der Repräsentanz von Talkshows oder so etwas massiv wieder.
Das hat ja auch Sie, Frau Heil, sehr beschäftigt. Sie haben als Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion schon während der Koalitionsverhandlungen sich an Friedrich Merz gewandt, mit der Forderung explizit ja nicht nur nach Parität, sondern nach Sichtbarkeit von Frauen in der künftigen Regierung. Was würden Sie denn sagen? Hat das geklappt?
Ja, ich habe natürlich auch schon Parität angefordert bei der Regierung. Das hat auch funktioniert.
Zumindest danke dafür.
Ja, in der Koalition funktioniert. Vielleicht ist es auch Zufall. Also das nehme ich nicht als meinen Erfolg, aber immerhin, das hat funktioniert. Aber jetzt für uns in der Arbeit im Parlament hat es nicht funktioniert. Da sind die Funktionen nicht paritätisch besetzt worden. Und Sie haben vollkommen recht, es geht da um Sichtbarkeit. Und das ärgert mich, denn wenn wir Frauen nicht sichtbar sind und vor allen Dingen auch in unserer Vielfältigkeit nicht sichtbar sind, dann triggern wir auch nicht neue Frauen an, die sagen, Mensch, das ist ein interessanter Beruf, ich würde mich auch gern einsetzen in meiner Kommune oder auch in der Bundespolitik. Also es geht nicht nur um die Themen, die wir dann als Frauen besetzen, sondern wirklich auch mit unserem Vorbild zu sagen, ja, es macht Spaß in der Politik und wir können was erreichen, aber wir brauchen die Frauen. Und wenn wir eben nur in der zweiten, dritten und vierten Reihe vorhanden sind, dann funktioniert das Parlament. Wir arbeiten alle an unseren Stellen, aber wir sind nicht so erfolgreich, andere Frauen für uns zu begeistern.
Darf ich da kurz was sagen? Weil diese Sichtbarkeit hat ja noch eine andere Dimension, und die Sichtbarkeit ist, sobald eine Frau dann schwanger ist, dann wird das hochgespült bis zum geht nicht mehr. Wenn Frau Baerbock in New York dann mit Sex in the City assoziiert wird, dann ist das natürlich auch eine Sichtbarkeit. Also das ist ganz perfide, finde ich, dass diese Sichtbarkeit durch andere Dinge hergestellt wird, aber nicht durch politische Expertise, durch politische Argumente und tatsächlich, so wie Sie, Frau Heil, auch sagten, durch die Vielfältigkeit politischer Ansicht.
Die grüne Abgeordnete, die mit einem kleinen Baby in der Tragetasche das Foto des Tages war. Ja. Und ich wüsste jetzt gar nicht, ob jeder sagen könnte, worüber sie eigentlich gesprochen hat.
Ja. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was mich wirklich auch geärgert hat von wegen Sichtbarkeit. Als Klausurtagung in Würzburg war der Koalition, und ich sage das jetzt mal so flapsig, die Jungs morgens um 6 Uhr zum Joggen gegangen sind bei strömendem Regen, waren vielleicht auch Frauen dabei, aber man hat dann in den Bildern die Männer gesehen mit nassem T-Shirt. Da habe ich mir gedacht, schön, wie wären wir als Frauen, wie würden wir das mitmachen? Also ich jogge selber, Aber ich hätte keine Lust, dass ich damit in den Tagesthemen erscheinen würde, wie ich dann aussehe. Und einen Tag später, also irgendwie keine 12 Stunden später, wurde dann unsere Ministerin Doro Beer im rosa Dirndl gezeigt.
Ja.
Weil sie, ja, im Kabinett. So, und das sind die Bilder.
Ja.
Und das ist dann die Sichtbarkeit, die wir haben. Und ganz ehrlich, das ärgert mich.
Ja.
Und das ist jetzt nicht nur von uns Frauen, weil wir dann, weiß ich, Doro Beer im rosa Dirndl auftritt, sondern wir bedienen da die Stereotypen. Und ich glaube, das ist auch ein Rollback in der Gesellschaft.
Oder sie werden bedient. Ich meine, ich würde Doro Beer nie einen Vorwurf machen in dem Dirndl.
Das ist total Quatsch.
Aber die Mädchen, die müssen wir da schon mit reinnehmen, was eben die Bilder sind, welche Bilder gebracht werden und was diese Bilder denn gerade für junge Frauen bedeuten. Und
Frau Mbarek, würde ich da gerne fragen. Tatsächlich, ist der Algorithmus schuld oder müssen Frauen dann eben sagen, so, wisst ihr was, ich gehe jetzt auch früh mit joggen, ist mir egal.
Nee, ich würde jetzt bei Doro Beer auch was anderes sagen. Das Problem ist, dass die Lage, wie sie ist und auch die Anbiederung daran, dass das System darauf reagiert, wenn man Bilder produziert, dazu führt, dass genau diese Frauen, die die Machtposition haben, auch diese Bilder generieren. Also ich kann mich an einen Diskurs von erinnern, dass Doro Beer ein Video darüber macht, dass ihre neuen Autogrammkarten angekommen sind und dass ihr Mann die hässlich findet und was wir denn davon halten würden. Und dann der große Aufschrei war, warum sie sich denn nicht um politische Inhalte kümmern würde. Man hätte in ihrer neuen Funktion ja noch nichts erlebt von ihr. Und das sind natürlich Momente, in denen es schwierig wird zu sagen, okay, hier wird eine Frau auf etwas reduziert, weil sie natürlich auch weiß, dass eine Form von Aufmerksamkeitsökonomie auch genauso funktioniert. Und ich finde, das ist so ein bisschen schwierig. Das ist auch das Gleiche beim Joggen. Wären Frauen mitgejoggt, hätten wir definitiv über die Kleidung der Frauen gesprochen oder irgendjemand hätte sich darüber aufgeregt. Weil, auch wenn wir das jetzt für uns so hier auseinander analysieren, für die Mehrheitsgesellschaft das ja gar nicht so greifbar ist, dass man diese Bilder so einordnen kann. Das ist dann einerseits fehlende Medienkompetenz, aber auch die Gewöhnung daran, dass Bilder die Form von Politik sind, die wir bekommen. Und deswegen, der Algorithmus hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran, wie wir das Ganze wahrnehmen. Aber er ist ja auch Druckmittel, um überhaupt politisch stattzufinden. Ich finde, dass sich das auch gezeigt hat darin, dass die Union so lange gebraucht hat, um eine Frau zu suchen, die sie in irgendein Amt stecken kann. Insbesondere mit Blick auf Julia Klöckner. Dass man da etwas sehr Repräsentatives gesucht hat und dann vielleicht auch die Person genommen hat, in dem Fall von Klöckner, die das am ehesten kann.
Also das müsste erst mal die Voraussetzung haben, dass Frauen überhaupt wissen, wann gejoggt wird. Also bei mir wird auch immer gejoggt, aber das geht an mir vorbei, ehrlicherweise.
Ja.
Ich kann das nur von mir aus erzählen. Als ich angefangen habe, Politik zu machen und noch gefragt wurde für den Bundestag, habe ich mich natürlich gefragt, kannst du das? Die Männer haben alle gesagt, boah, natürlich kannst du das. Und ich habe dann gesucht, wie machen Frauen das denn? Also ich habe dann auch wirklich geguckt und man sucht dann nach Vorbildern, also ich habe eigentlich kein Vorbild, aber man sucht so nach einem Role Model, wie ist das denn? Und das ist, meine ich, die Schwierigkeit, wenn wir nicht ein großes Angebot, eine große Vielfalt an Frauenleben, an Möglichkeiten, wie Frauen Politik gestalten können, zeigen, sichtbar machen, dann werden sich wenige dafür entscheiden. Ja, weil die Bilder, die produziert werden, denen kann man nicht entsprechen in der modernen Welt. Ja, man kann nicht 24 Stunden auf den Medien sein und inhaltlich in jeder Sitzung top sein. Das funktioniert einfach nicht. Und ich sage das ganz kritisch auch an meine Fraktion. Ich glaube, andere Fraktionen machen das in Teilen sogar schon besser. Aber die Gesellschaft insgesamt nicht, sondern reduziert uns Frauen gerade wieder in eine Rolle.
Es ist ja durchaus auch in diesem Punkt die Rede immer wieder von einem Rollback. Frau Mbarek, in Ihrem Buch, das genau jetzt gerade ja erscheint, I Feel You, da geht es um fehlende Empathie in unserer Gesellschaft. Und Sie konstatieren da unter anderem, ich zitiere mal, Debatten sind heute absolut. Ist das auch was Frauen abschreckt?
Ja, klar. Ich glaube, und das ist etwas, dass Frauen empathiegeschärfter sind, weil sie eben die Care-Arbeit in der Gesellschaft leisten. Das heißt, sie werden viel öfter damit konfrontiert, empathisch zu sein. Und dementsprechend auch das, was gerade Frau Heil meinte, dass das Nachdenken darüber, das Einordnen immer damit zu tun hat, alle Faktoren mit einzubeziehen, dann auch abschreckender wirken kann. Manchmal wird man ja auch als Journalistin gefragt, ob man sich jemals vorstellen könnte, zum Beispiel in die Politik zu gehen. Da würde ich auch aus geschlechtlichen Gründen sagen, das würde ich niemals tun. Weil es einfach zu viele Faktoren gibt, die abschreckend sind, zu viele Hindernisse. Und auch in Gesprächen mit Abgeordneten man da immer wieder merkt, dass da die Empathie auch unter den Frauen, weil man dann in dieser Macht-Männer-Domäne ist, auch weniger wird. Das heißt, Empathie ist dann, glaube ich, eher ein schwindender Faktor. Aber der Anfang des Ganzen, mit dem man dann merkt, okay, vielleicht ist man gar nicht in der Lage damit, also dass man nicht in der Lage, sondern man ist schon in der Lage, man hat die Kompetenz, aber man will es sich vielleicht nicht antun, weil man eben weiß, da wartet viel mehr Arbeit auf einen als vielleicht ein Mann, der wirklich gar keine Kompetenzen hat und sagt, ja klar, wenn hier ein Platz frei ist für eine Bundestagsnominierung, dann gehe ich rein.
Da müssen wir jetzt, glaube ich, die Soziologin fragen, Frau Emmendinger. Es war ja in den letzten Jahrzehnten dann doch erkennbar so in der Politik explizit, dass immer mehr Frauen vorgerückt sind auf Posten, auf Positionen und zwar auch nicht nur auf Bundesebene, auch Landrätin, Bürgermeisterin. Warum ist das nicht einfach so weitergegangen?
Ich möchte erstmal auf diesen Empathiepunkt von Frau Mückbarek eingehen. Ich meine, Frau Merkel hat dezidiert gesagt, die Politik hat keinen Platz für Empathie. Und ich habe sie gehört bei der großen Gedenkfeier, die wunderbar war, solange eine Gedenkfeier wunderbar sein kann, für Michael Sommer, dem ehemaligen DGB-Vorsitzenden. Und Frau Merkel war die Einzige, die gemeint hat bei den Schlussworten. Und ich bin hinterher zu ihr gegangen und sagte, Frau Merkel, so eine Rede habe ich von Ihnen überhaupt noch nie gehört. Und dann sagte sie, jetzt ist sie nicht mehr in der aktiven Politik, jetzt kann sie Empathie zeigen. Und hier ist ja schon die Frage, wer passt sich an wen an? Und wenn die Frauen jetzt sagen, wenn sie in der Politik sind, können sie keine Empathie zeigen, dann weiß ich gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich denke, dass Männer viel mehr Empathie zeigen müssten, weil die Gesellschaft lechzt nach Empathie. Sie lechzt danach, tatsächlich verstanden zu werden in ihren Gefühlen, in ihren Reaktionen und nicht nur in ihrem Verstand, ihren Kognitionen. Und das macht das Ganze so schwierig, ja, dass diese empathischen Frauen so wegen dieser Empathie runterdiskutiert werden, wo wir gleichermaßen in einer Gesellschaft leben, wo, glaube ich, nur die Empathie noch ein festes Band darstellen kann, um unterschiedliche Positionen zusammenzubringen. Also diese Ausrichtung an Männer, die man von Frauen erwartet, die finde ich nicht hilfreich für die politische Lage insgesamt. Zu Ihrer Frage, die Hauptprobleme haben wir genannt. Also wir haben in vielen unterschiedlichen Funktionen einfach nicht die herausragenden Frauen im Moment drinnen, die wir bräuchten. Aber wir haben ja noch ein anderes Problem. Und das Problem ist jenes, dass Frauen, die an vorderer Stelle stehen, Alice Weidel beispielsweise, keine feministische Politik machen. Das heißt, wir haben eine große Spaltung innerhalb von Frauen. Und diese Spaltung innerhalb von Frauen hinsichtlich der Orientierung zu Traditional Wives, zu der Konzentration auf Familie, auf Pronatalismus, so viele Kinder wie möglich, die Erschwerung von Scheidungen und so weiter und so fort, das kommt mir als eines der zusätzlichen großen Herausforderungen unserer Zeit vor.
Frau Hell, wird das bei Ihnen in der Union diskutiert?
Ich glaube, diskutiert, nein. Also ich glaube, die Kollegen sind genauso empathisch, aber sie zeigen es nicht. Und wahrscheinlich hat Merkel recht. Wenn man Empathie zeigt, gilt man eher als schwach. Also zumindest jetzt hier in dem Berliner Kontext. Ich selber, Sie haben das ja eben gesagt, komme aus dem Ahrtal und habe natürlich da viel erleben müssen über die Flut. Ich glaube, ich bin da auch ein sehr empathischer Mensch und die Menschen im Ahrtal, in meinem Wahlkreis, haben das erlebt und haben mich da auch getragen und ich glaube, ich trage die auch. Also man kann das als Politikerin und auch als Politiker tun. In Berlin ist das komplett anders. Wenn wir bestimmte Funktionen besetzen, da plaudere ich jetzt dann nochmal aus dem Nähkästchen, dann heißt das manchmal so, jetzt haben wir hier eine Frau, dann müssen wir aber jetzt auch einen Mann haben, weil wir müssen uns ja auch da noch durchsetzen. Also wenn es irgendwie zum Beispiel in unseren Untersuchungsausschuss geht oder so, wo man das Gefühl hat, da gibt es harte Auseinandersetzungen, da müssen harte Männer rein. Das ist meine Vorstellung, dass es keine Frauen gäbe, die vielleicht auch Haare auf den Zähnen haben und sagen, okay, ich setze mich durch. Ja. So diese Bilder, die sind so tief in uns drin.
Auf der anderen Seite muss ich dabei jetzt mal einwerfen, wir hatten jetzt einen Bundeskanzler, der sich übrigens ja auch nicht zum ersten Mal Emotionen erlaubt hat, der bei der Wiedereröffnung einer Synagoge in München Tränen gekommen sind, dem die Stimme weggebrochen ist. Und da hat er viel Kritik auch eingesteckt. Männer, also das ist ja ein Widerspruch.
Also das glaube ich nicht. Es geht ja nur darum, wie viel kann man zeigen. Genau.
Aber es wurde ihm da durchaus dann ein bisschen
negativ, klar.
Genau, ja. Politisch
abgeschafft. Ja, aber Frauen ja auch. Also ich meine nur, dass Männer halt das viel, viel seltener zeigen, als Frauen das zeigen. Und ich glaube auch, dass der Unterschied, ich würde nie so essentialistisch argumentieren, dass Frauen hier großartig unterschiedlich sind als Männer, sondern es ist ja dieses des öffentlichen Zeigens, welches man sich nicht erlaubt. Und das ist tatsächlich ein Problem.
Aber ich habe das Gefühl, dass es bei Männern auch oft dann etwas Selektives und Performatives haben kann. Ich würde das Friedrich Merz nicht unterstellen bei dem, bei der Szene. Aber das war die Kritik, die da ist, weil natürlich da auch andere außenpolitische Faktoren mit Blick auf Gaza eine Rolle gespielt haben, weil die Leute sich dann natürlich überlegen, warum hat man vielleicht bei einer Sache Empathie und bei drei anderen nicht. Ich finde, finde, das sollte man nicht aufwiegen, aber das ist natürlich auch was wir bewerten, wie empathisch ist eine Person in allen politischen Bereichen. Und ich würde auch widersprechen, dass Männer das nicht unbedingt machen und wir da keine Vorbilder für hatten, weil Robert Habeck hatte diesen Politikansatz und er ist damit krachend gescheitert. Auch weil er sozusagen diese Vulnerabilität nach außen getragen hat und versucht hat, damit so ein Community-Gefühl und eine Gemeinsamkeit zu schaffen. Und damit ist er auch am Ende des Tages gescheitert. Also ja, es gibt schon einen Unterschied bei den Geschlechtern diesbezüglich. Aber ich glaube, auch bei den Männern gibt es Negativbeispiele, die auch jetzt die Spitzenpolitiker davon abhalten, zu sagen, gut, da zeige ich mich besonders empathisch.
Frauen auf dem Rückzug, Politik als Männersache, darüber diskutieren wir im SWR Kulturforum. Sie haben Alice Weidel angesprochen, vor allem in Dinge, aber die Frage geht eigentlich an alle. Man könnte ja schlicht sagen, das, womit wir es zu tun haben, ist ein gewähltes Szenario, und zwar in freien, geheimen, demokratischen Wahlen. Also ist es das, was die Leute wollen, auch die Frauen?
Ich denke, dass diese Spaltung von Politikerinnen und Politikern hinsichtlich der Visionen, die sie haben für Frauen, durchaus repräsentativ sind für die Frauen in Deutschland. Dass wir hier eine Spaltung haben, die ich so noch nicht gesehen habe, wenn ich das mit meiner Generation, der meiner Mutter oder meiner Großmutter, jetzt bin ich wesentlich älter als Jasmin Mubarak, aber jetzt muss ich das halt von meiner Perspektive aus sagen, dann war die Reflexion, in welcher Welt möchte man eigentlich leben, so noch nicht da. Das lag natürlich daran, dass die meisten Frauen nicht den Bildungsabschluss hatten, dass die meisten Frauen gar nicht so auf die Erwerbsarbeit orientiert waren. Jetzt spreche ich zunehmend mit mehr sogenannten Traditional Wives. War neulich auch in einer Fernsehsendung, wo ich mit vielen dieser Personen sprach. Die sagten, wir sind die wahren Feministinnen, weil wir das Spiel spielen, was uns die Politik bietet. Und wenn man dann fragt, was ist das? Und dann sagen sie, die Ehe wird belohnt, ich bekomme dann die Rentenpunkte meines Mannes und stehe in der Rente besser da. Das Ehegattensplitting ist eine große Verführerin, warum soll ich das nicht nehmen, wenn man mir es anbietet? Die abgeleitete Rente ist höher als meine eigene verdiente Altersrente. Also wir haben so viele Karotten in diesem Korb, der sagt, Frauen, macht doch eure Pflegearbeit, kümmert euch um euch selbst, um euer Aussehen und so weiter und so fort. Macht euch abhängig, passt auf, dass ihr lange genug verheiratet seid. Und das ist eigentlich ein Weg, der gar nicht so erfolgsunträchtig ist. Und zum Zweiten ist das ein Weg, der diese extreme Doppelbelastung von Frauen, auf der einen Seite die Care-Arbeit zu machen, die ja von Männern gar nicht übernommen wird, aber andererseits immer mehr und immer mehr und immer mehr bezahlte Arbeit zu machen, ein bisschen reduziert. Also es ist eigentlich auch gesund. Das ist überhaupt nicht mein Zugang zu der ganzen Sache. Aber es war das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass es vielleicht ein ganz rationaler Weg ist. Und da muss ich sagen, dass Männer wie Frauen, und das sehe ich jetzt auch in der jetzigen Koalition, nicht entschieden, diese strukturellen Anreize zurück in die Familie zu gehen, unterbinden.
Frau Heil, an wem liegt das? An welchen politischen Akteuren?
Ich kann meiner Vorrednerin nur recht geben. Ich sehe das auch so. Aber ich kann damit schlecht umgehen, weil ich aus einer anderen Generation komme. Und ich glaube, so meine Generation kann stolz darauf sein, dass wir die erste Generation von Frauen sind, die gut ausgebildet sind, die sich das erkämpft haben, dass sie arbeiten können und eine Familie haben können, die das irgendwie gewuppt haben. Und irgendwie haben wir gedacht, unsere Töchter würden das so weitertragen.
Ja, absolut.
So, und dass es da so ein Rollback gibt. Das fällt mir schwer zu akzeptieren.
Ist das tatsächlich in den Parteien entweder noch nicht angekommen oder ist man so ratlos, wie es jetzt auch klingt noch?
Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist gar kein Thema, sondern es zahlt auf den gesellschaftlichen Trend ein.
Ich würde auch
wenn ich mir die jungen Kollegen angucke, viele von denen, die leben dieses Modell, die haben halt die Familien und viele davon haben die Familien dann hier in Berlin, wo die Frauen dann sich wirklich um die Familie kümmert und die jungen Herren sind halt Abgeordnete. Also noch nicht mal, dass sie dann im Wahlkreis wohnen, sondern sich dann auch hier in Berlin niederlassen. Das sind traditionelle Lebensformen, wo ich auch nichts gegen habe, was man gut machen kann, ja. Aber dass es wieder die gesellschaftliche Norm werden soll?
Frau Mbarek, was hören Sie denn aus Ihren Echokammern, Frau Mbarek? Jetzt müssen Sie uns weiterhelfen.
Diese Repräsentationsfrage, das ist in meinem Umfeld oft ein Thema, dass wir merken ja auch, also es ist einmal die jungen Frauen sind weniger und vielleicht auch die jungen Frauen, die eine Migrationsgeschichte haben. Klar. Und dass da so ein prinzipieller Clapback ist. Also dass man da merkt, dass diese Diversity-Welle, die ja auch für Teile der Frauenbewegung stand, dass die nicht mehr so gesellschaftlich akzeptiert ist, weil man da so ein Wokeism entdeckt hat und das dann prinzipiell dazu geführt hat, dass man Diversität als etwas Negatives gesehen hat. Und zu Diversität, auch wenn ich das nicht so sehe, hat ja auch Frauenrepräsentation gehört, weil man das in einem Abwasch mitgenommen hat. Und dass das alles zusammen zurückgeht, das erlebe ich in meinem Umfeld total. Ich habe auch Bundestagsabgeordnete, mit denen ich öfter darüber spreche, die auch merken, dass die Stimmung gegenüber solchen Themen und auch ihrer Repräsentanz wirklich negativer wird. Also dass man sich da wieder mit Identitätspolitik beschäftigen muss, obwohl man ja eigentlich explizit mit einer Form von Parität auch erreichen will, dass das nicht mehr Thema ist. Und das finde ich schon sehr, sehr beklemmend, weil man ja auch nicht das Gefühl hat, dass es da jetzt ein Patentrezept gibt, um das rückläufig zu machen und da so einen Bias von zu nehmen.
Also darf ich ganz kurz da noch mal was dazu sagen? Also Sie hatten ja gefragt, sieht man dieses nicht? Ich bin dezidiert der Meinung, dass man das nicht sehen möchte, weil wir kämpfen seit 30 Jahren gegen das Ehegattensplitting, gegen die Minijobs, gegen die kostenlose Mitversicherung, gegen diese abgeleiteten notwendigen Renten und so etwas. Und das wird abgeprallt und abgeprallt. Jetzt kann man sagen, es ist ja okay. Es wird zynisch in diesem Moment, wenn dann die gleichen Politiker fordern, dass Frauen ganztags erwerbstätig sind. Und dieser Zynismus, auf der einen Seite die Frauen bei ihren Leisten und im Haushalt und bei ihren ganzen Fürsorgearbeiten zu halten, auf der anderen Seite, jetzt leg doch mal los mit ihrer Vollzeittätigkeit, das kommt wirklich so etwas von negativ bei Frauen an. Sie fühlen sich, also ich möchte das Wort gar nicht aussprechen, aber verarscht.
Ja, nur spannend ist ja, wenn wir auf die Wahlen gucken und auf Wahlergebnisse und auf Wahlanalysen, dass junge Frauen ausgenommen explizit, da hat Frau Embarek, glaube ich, hat es gesagt, einen Punkt, aber Frauen in der Mehrheit durchaus diesen Parteien zur Mehrheit verholfen haben.
Ja, und das ist ein Trend der rationalen Einsicht. Das würde ich jetzt mittlerweile so sagen. Also jetzt kenne ich so viele, die sich da zurückziehen und sagen, warum soll ich mir denn das antun, krank werden, überfordert sein. Mit dem Kita geht es noch, aber in der Schule fängt es so richtig an, dass Mütter, insbesondere Mütter, sagen, sie müssen ja diesen ganzen Stoff am Nachmittag abarbeiten mit ihren Kids, weil die Schule so schlecht wird. Also da haben wir so viele Versäumnisse, die sich kumulieren und wo dann Frauen sagen, Leutchen, ich möchte wenigstens eines richtig machen. Ich möchte entweder eine gute Mutter sein und keine Rabenmutter oder ich möchte richtig Karriere machen. Und diese zwei Pole gibt es jetzt. Wir haben mehr Frauen, die jetzt in Führungspositionen sind, in der freien Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft, auch in der Politik, wenn man es über die längere Zeit sich anschaut. Aber es geht zu Kosten dieser Spaltung von Frauen, die daran liegt, dass wir nicht mehr alle mitnehmen können. Wir haben auch keine gemeinsame Frauenbewegung mehr. Wir lassen uns spalten und das ist, glaube ich, einer der zentralen Aspekte, die wir angehen müssen. Und das können wir nur dann, wenn tatsächlich eine Bereitschaft da ist, Strukturen zu verändern und eine tatsächliche Wahlmöglichkeit von Frauen besteht, die im Moment eigentlich nicht da ist.
Wie groß ist die Mitverantwortung für den Verlust von Macht, von Sichtbarkeit von Frauen, die Eigenverantwortung, Frau Embarek?
Oh, das ist, finde ich, eine schwierige Frage. Also wir hatten dieses Beispiel am Anfang ja mit Dorobert und dem, wie man sozusagen dem auch kapitalistischen Machtsystem zuspielt. Ich glaube, das ist eher eine Abhängigkeitsrolle, als dass es ein aktives Zutun ist. Es gibt natürlich auch unter Frauen eine Form von Konkurrenzkampf, die dazu führt, dass man bestimmte normative Vorurteile bedient. Aber ich finde es schwierig, bei dem Thema genau da anzusetzen. Weil wenn ich damit anfange, gebe ich auch wieder der Gegenseite, der Gegenbewegung Futter, indem Absolut. Ich mich innerlich zerfleische. Deswegen würde ich da sagen, ja, das gibt es, aber das ist ja wie bei den anderen großen Fragen, bei Marginalisierten, bei den Linken und auch bei den Frauen, dann das große Thema, was hat man eigentlich selber dazu beigetragen? Da gibt es Punkte und wir sind ja auch alle nicht frei von karrieristischen Gedanken. Aber das hat ja einen anderen Ursprung. Und das sind ja dann trotzdem auch wieder Männer und Kapitalismus.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke. Gedanke dazu. Ich glaube, Frauen reagieren da genauso wie Männer reagieren im Moment in der Gesellschaft, zu sagen, wir leben mehr im Jetzt, weil wir kein großes Vertrauen in die Zukunft haben. Ich habe immer noch gedacht, naja, irgendwie arbeiten, damit du selbstständig werden kannst, Geld sparen, weil vielleicht kannst du doch irgendwann mal eine Wohnung oder ein Haus kaufen, eine Familie gründen. Man weiß nie, wofür man das dann mal braucht. Ich habe immer gedacht, boah, die Rente, das wird auch nicht so funktionieren, also musst du selber dafür sorgen. So, heute haben, glaube ich, die jungen Familien oder Männer, Frauen nicht mehr das Gefühl, nicht mehr das Zutrauen, dass das sicher ist, dass sie sich mal, oder den Traum haben die vielleicht gar nicht mehr, dass sie sich ein Eigenheim leisten können, werden oder die Rente wirklich ausreichen wird. Und dann führt das dazu, dass man mehr im Heute lebt und sagt, der Urlaub heute ist mir wichtiger als das, was ich in 5 Jahren machen kann. Und das führt vielleicht dann bei den Frauen auch dazu, dass sie sagen, jetzt habe ich die Familie, jetzt kümmere ich mich darum und in 10 Jahren, wenn das vielleicht die Phase vorbei ist, gucke ich mal, was ich dann mache. Also ich glaube, das ist auch wieder ein gesellschaftliches Ding.
Ich will auf jeden Fall die Zeit nur noch nutzen, um ein bisschen zu gucken, was wir denn jetzt machen. Ich würde das gerne aufgreifen. Wie kommen wir da raus oder kommen wir nicht raus? Brauchen wir mehr Quotenregelungen? Frau Hell, Sie haben das ja am Anfang schon ins Spiel gebracht.
Ja, ich bin eine Verfechterin der Quote, auch bei mir in der Partei. Ich habe das immer gesagt, weil sonst würden wir uns gar nicht bewegen. Und selbst mit Quote, also mit Quorum und jetzt Quote, bewegt sich das ja auch sehr schleppend nur nach vorne, wenn nicht sogar manchmal in die falsche Richtung. Ja, ich bin Fan von Quote, aber es wäre natürlich viel, viel besser, wenn wir die gar nicht brauchen würden.
Frau Hambarek, wie sehen Sie das?
Ich bin tatsächlich nicht für die Quote, aus dem einfachen Grund, dass ich das Gefühl habe, dass der Kulturkampf prinzipiell im Westen an einem Punkt ist, wo jegliche Form von Auferlegung wieder gegen die jeweilige Gruppe genutzt werden kann. Und das ist auch bei Parität. Frau Almendinger hat eben über die AfD und Alice Weidel gesprochen, dass da eine Instrumentalisierung von solchen Dingen stattfinden kann, die Gefahr birgt, dass da wieder was rückläufig durch wird. Und ich verstehe den Gedanken der Parität, ich verstehe auch den Idealismus dahinter und an sich halte ich das auch für eine gute Sache. Ich habe nur das Gefühl, dass jetzt im Diskurs gerade der Moment dafür vorbei ist, weil man wieder anfangen würde, nur darüber zu diskutieren und es einfach zu viele Menschen mit zu viel großer Bühne und Machtposition gibt, die sehr gut dagegen lobbyieren können. Und die Frage ist, ob dann die Kraft, die man da reinsteckt und auch dieser Backlash, den Grüne, SPD erfahren haben, wo ja auch viele Verfechterinnen dieser Parität mit dabei waren, auch Annalena Baerbock zum Beispiel, dass dafür gerade irgendwie der große Raum fehlt. Aber vielleicht ist das mein Pessimismus und Frau Almendinger sagt mir jetzt, warum ich das ablegen sollte.
Aber ist ein guter Punkt, danke dafür.
Also so bin ich ja nie, dass ich anderen sage, was sie zu sagen denken haben, um Himmels Willen. Ich kann nur für eine Parität oder eine Repräsentanz, keine Parität, aber immerhin diese 30% in Aufsichtsräten und für das Führungspositionsgesetz 2 eine höhere Repräsentanz von Frauen in Vorständen von größeren DAX-notierten Unternehmen sagen, das war ein totaler Erfolg. Das führt auch zu einer höheren Sichtbarkeit dieser Frauen. In den Betrieben sind mehr Frauen, die nach oben gehen wollen. Allerdings verzichten die, und das sehen wir ja auch, entweder ganz auf Kinder oder haben dann eben nur ein Kind, weil sie das anders auch mit einer Kinderfrau und so weiter und so fort nicht wuppen. Es führt zu einer wiederum anderen Spaltung innerhalb von Frauen, nämlich jenen, die sich das leisten können, Pflege einzukaufen, sowohl der Älteren als auch für die Kinder und jene, die sich das nicht leisten könnten. Aber die Repräsentanz, die Quoten, die haben gewirkt. Und wenn wir in der Politik so weit gehen, dass wir die Direktmandate gleichmäßiger verteilen, indem wir die Listenplätze gleichmäßiger verteilen, dann kommen wir, ohne dass wir eine ganz starke Quote haben, doch auch zu diesem Weg hin, der reicht nicht. Und man muss noch mal, ich sagte ja eingangs schon, zu denken, dass Quotenregelungen dazu führen, dass es eine feministischere Politik gibt, eine Politik hin zu mehr Gleichstellung, ist meines Erachtens verkürzt. Was wir ja auch erreichen müssen, ist, dass Männer auch eine Gleichstellungspolitik machen, auch vorleben, dass sie Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit nehmen. Und das ist bei uns ja überhaupt noch nicht angekommen und ist einer der großen Unterschiede zu anderen Ländern. Wenn ich vielleicht diesen hochinteressanten Gedanken von Frau Heil noch aufnehmen darf, dass die jungen Frauen heute jetzt viel mehr in dem Jetzt leben und das Leben, wie ich sage, nicht mehr von hinten her leben. Ich habe mein Leben immer von hinten her gelebt. Ich dachte immer, ich möchte auf keinen Fall die Situation von meiner Mutter haben, wo mein Vater früh gestorben ist und die dann nochmal ihren Studienabschluss nachmachen muss und einfach nur da stand mit ihren 3 Kindern. Dem würde ich zustimmen. Ich würde allerdings auch sagen, dass es eine große Veränderung gibt, dass die Frauen, die bei mir im ersten, zweiten Semester ankommen, 100.000% überzeugt sind, dass es ein Selbstläufer ist, dass sie Karriere machen. Weil sie in der Schule besser sind, weil sie die Männer outperformed haben. Und es ist nicht in die Reihen zu kriegen, zu diesem Zeitpunkt, wo sie 19 oder 20 sind, dass das eine Fiktion ist. Die müssen erst mal 26, 27 sein, um dann anzurufen, ach, hätte ich da nur ein bisschen mehr drauf gehört, dann hätte ich mich anders verhalten.
Schade, dass Sie mich jetzt nicht sehen. Ich freue mich so.
Ich weiß gar nicht, ob es Grund zur Freude gibt. Ich will natürlich nicht die Stimmung trüben. Aber wenn, Frau Almendinger, Sie von diesen Quoten sprechen, wenn ich das richtig verstehe, auch als Brücke. Absolut. Ist ja sehr innen, gerade von Brückentechnologien zu sprechen. Reden wir also von Brückenquoten. Ja. Dann frage ich mich nur, die muss ja jemand durchsetzen.
Ja.
Und die müssen ja politisch gewollt sein. Und zwar nicht nur von Politikerinnen und Politikern, sondern, ich komme nochmal drauf zurück, von Wählerinnen und Wählern auf den Weg gebracht oder gewünscht. Und das sehe ich so gar nicht.
Dem stimme ich zu. Ja, also eine Partei müsste, wir haben jetzt eigentlich bei der CDU keine, bei der CSU erst recht nicht. Bei der SPD gibt es die, bei den Grünen gab es die schon lange. Das sehen wir auch an der Zusammenstellung der gewählten Mandatsträgerinnen nach Geschlecht. So ist es ja nicht. Also es müssten halt die Parteien, AfD hat so gut wie überhaupt gar keine Frauen, da ist das Missverhältnis riesig. Und da ist das schon etwas, was ich immer als ein großes Versagen auch gekennzeichnet habe vor der letzten Bundestagswahl, dass in den ganzen auch medialen Darstellungen, ich habe keine einzige große Talkshow zu Familienpolitik, zu Geschlechterpolitik gesehen. Der Wahlkampf war eigentlich frei von diesen Themen. Und da muss man sich schon überlegen, warum macht man das? Und einfach darauf zu schließen, dass sie auch bei Frauen nicht verfangen würden, finde ich eigentlich zu kurz gegriffen. Zumindest haben wir gar keine empirische Evidenz dafür.
Frau Marek, Sie beobachten ja tatsächlich die Bundespolitik recht intensiv jetzt doch auch seit einigen Jahren. Konstatieren Sie das genau so, dass für diese Fragen eigentlich gar kein politischer Raum da ist?
Es ist so paradox, weil es ja doch die Mehrheitsgesellschaft betrifft, aber es überhaupt nicht ausgeschlachtet wird. Also das ist das, wo ich immer wieder bin, egal wann wir über diese Themen sprechen, auch in meiner Arbeit, es gibt einen Riesenzulauf, man bekommt wahnsinnig viele Nachrichten, das Interesse ist riesig. Ob das Care-Arbeit-Themen sind, Soziales oder eben auch diese, das ist ja also eigentlich ein totaler Konsens, aber in der Ausführung passiert gar nichts. Und ich kann mir diese Frage auch nicht wirklich beantworten, weil es ist ja kein unsexy Thema, sondern es ist ja auch eine großartige Wählergenerierung, wenn man sich um solche Sachen kümmert. Da habe ich das Gefühl, es braucht irgendwie den Ersten, der den großen Stein wirft und sich diesen Sachen widmet. Aber es ist natürlich auch attraktiver, sich dann Nischendebatten und irgendwelchen polarisierenden Themen wie Migration hinzugeben, anstatt das große System anzugehen. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr skeptisch, dass sich das ändert. Aber es ist immer wieder das Gleiche. Also auch vor jeder Wahl, man weiß eigentlich, was sind die Hintergründe. Man weiß auch, warum mehr Frauen zum Beispiel links wählen, als wie Männer dann rechts wählen. Was die Gründe dafür sind, das sind sehr viele systemische Fragen. Und dann landet man immer wieder bei anderen Themen und anderen Momenten. Und dann ist das Momentum für dieses Thema wieder komplett vorbei. Und alle stehen verdutzt da. Und auch ich bin immer wieder verdutzt.
Frau Heil, Sie haben tatsächlich, ich habe es ja schon gesagt, in den Koalitionsverhandlungen explizit in Sachen Parität, in Sachen Sichtbarkeit sich an den damals noch künftigen, jetzt Bundeskanzler gewandt. Sie haben mir mal dann gesagt in einem Interview, Sie hätten da möglicherweise zu viel gemotzt. Würden Sie jetzt sagen, vielleicht zu wenig?
Das habe ich echt gesagt. kann ich mich nicht erinnern. Aber da war ja die Frage, stand ja im Raum, wie können wir das ändern? Geht das eigentlich nur von oben? Also wenn man eine Ansage vom Kanzler, vom Fraktionsvorsitzenden bekommt und sagt so, wir wollen eine Quote so und so durchsetzen, dann wird das passieren. Aus einer Minderheit heraus, also aus der Minderheit der Frauen heraus, das durchzusetzen, ist unglaublich schwer. Und wir Frauen, ja, wir könnten diese Themen mehr setzen, aber weil jeder von uns erwartet, dass wir nur über Care-Arbeit, was heißt nur, dass wir über Care-Arbeit sprechen, über Soziales sprechen, über Familie sprechen, über Schule, Kindergarten sprechen. Diese Erwartungshaltung, die will ich nicht erfüllen. Deswegen versuche ich auch als Vorsitzende der Gruppe der Frauen alle anderen Themen zu nehmen. Also wir sprechen über Finanzfragen. Wir wissen, dass Frauen weniger Geld anlegen, aber wenn sie Geld anlegen, da erfolgreicher sind. So, also das ist alles gar nicht in der öffentlichen Debatte. Oder wenn wir jetzt über Rente reden oder das Hinzuverdienen im Rentenalter.
Ich verstehe das Argument. Ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn man sich natürlich da in Anführungsstrichen die Finger nicht schmutzig machen will in Sachen Familienfrauenpolitik, irgendjemand muss es ja machen.
Also ich verstehe überhaupt nicht, warum in den großen Talkshows diese Themen nicht gespielt werden. Keine Ahnung. Also ich sagte ja eben gerade, ich war jetzt in so einem digitalen Format drin vom ZDF, das waren dann 3 Millionen, 4 Millionen Abrufe. Da sieht man, dass die jungen Leute so etwas extrem interessiert, da ging es um neuen Feminismus. Ich weiß überhaupt nicht, warum das nicht aufgegriffen wird. Und dadurch bekommen natürlich die Frauen, die die Familienpolitik machen, die die Bildungspolitik machen, überhaupt nicht die Bühne dafür.
Frau Berg, haben Sie da eine Antwort parat?
Also ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass man natürlich diese Themen dann wieder Frauen zuschiebt, aber andererseits, das meine ich mit diesem ersten Stein werfen, es ist ja eigentlich eine riesige Marktlücke, wenn man jetzt kapitalistisch denkt, für Männer in der Politik zu sagen, man nimmt sich diesen Themen an, weil man ja eine große Mehrheit bedient, aber es passiert einfach nicht. Deswegen, ich frage mich tatsächlich, ob das irgendwann mal passiert, aber auch, was Sie gerade meinten mit der Talkshow, alle Formate, die das thematisieren, die sind ja jede Form von Doku, Interview, das wird ja wahnsinnig krass geklickt und kommentiert. Also auch bei uns, wenn wir, wenn es aber auch bei der Zeit Themen gibt rund um Care-Arbeit etc. pp. Pflege, die Leute sind wirklich, wirklich ganz tief im Thema drin. Deswegen habe ich das Gefühl, es braucht einfach die größte Bühne und die größten politischen Akteure, eben auch Männer, die diese Themen auch politisch entfärben im Sinne von, das ist nicht links, das ist nicht rechts und es ist vor allen Dingen nicht nur ein Frauenthema, wie auch Frau Heil gerade meinte. Damit müssen sich alle beschäftigen. Aber ob jetzt Friedrich Merz vielleicht der Mann dafür ist, das würde ich jetzt gerade bezweifeln. Aber in der idealistischen Welt stelle ich mir einen Kanzler, der sich für Care-Arbeit interessiert, als einen erfolgreichen Kanzler vor.
Da muss Frau Heil ihm doch einfach nur noch einen weiteren Brief schreiben.
Ja. Wir können doch nicht alles auf Frau Heil abschieben. So.
Ja, aber der Punkt ist natürlich richtig gut. Ja? Wenn man wüsste, dass er sich um seine natürlich Eltern kümmern muss, so, dann hätte das natürlich auch eine Riesenwirkung. Ja. Ja.
Und das auch
muss
täte.
Ja gar nicht der Kanzler sein, das kann ja auch jemand anderes. Ja, aber natürlich, klar. Ja.
Frau Emmendinger, es geht nur gemeinsam, schreiben Sie ja selbst, Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Ja, glauben Sie da noch dran?
Dass es nur so geht, ist überhaupt gar keine Frage. Aber dass die Männer loslassen möchten von den Frauen, die ihnen ja zu Hause extrem viel zuarbeiten. Ich meine, es muss man ja sehen, dass sie eigentlich von der Arbeit, der unbezahlten Arbeit von Frauen leben. Dass sie nur deshalb die Möglichkeit haben, Politik in dem Ausmaß zu betreiben, in der Stundenzahl, die die Politik einfordert, samstags, sonntags, rund um die Uhr, weil die Frauen ihnen den Rücken frei hält. Und das sehe ich nach wie vor als einen der Hauptmechanismen dafür, dass sie nicht gegen ihren eigene Bequemlichkeit und ihren eigenen Lebensstandard da argumentieren wollen.
Frau Mbarek, bleibt Politik erstmal Männersache?
Nee, das wäre ja auch also infam, wenn wir das in Frauen, die es tun, absprechen. Deswegen vielleicht ein bisschen mehr, aber nach der Zeit der Autokratie und der aggressiven Männer der Politik, vielleicht kommt danach auch einfach die Welle der Erleichterung.
Ach, wie nett.
Frau Heil, was vermuten Sie?
Also ich glaube nicht, dass Politik per se Männersache ist. Ganz im Gegenteil. Auf kommunaler Ebene, denke ich, ist das eine absolute Frauensache. Aber die Strukturen sind eben nicht so, dass die Frauen mit Begeisterung da mit beiden Füßen reinspringen. Ja. Ganz ehrlich, ich bin da schon auch, weil ich das so lange mache, maximal frustriert. Ich habe die zarten Pflanzen bei mir selber gesehen und wir haben Frauen gezogen und dann ändert sich die Führungsstruktur und ja, die Wiese mit den Blümchen wird wieder kaputt getreten. Ja, also da ist nicht wirklich Nachhaltigkeit drin. Die eine oder andere Frau setzt sich dann durch, aber es ist nicht so eine breite Graswurzelbewegung, die wir.
Also ich stelle fest, ich bin da ein bisschen optimistischer. Ich glaube, dass wenn der Druck in dem Kessel, also ich weiß nicht, ob ich das als Optimismus, weil eigentlich ich ja jetzt nicht.
Ich entscheide dann, ob das optimistisch war.
Nein, es ist nicht optimistisch. Es ist eigentlich etwas, wo eine Veränderung nur kommt aufgrund des Druckes und des Zwanges und weil es eben gar nicht anders geht. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie geredet wird, eigentlich in allen Parteien, wie man den Fachkräftemangel, wie man insbesondere die demografische Entwicklung in den Griff bekommt, dann stehen immer Frauen an erster Stelle. Frauen müssen mehr erwerbstätig sein, müssen länger erwerbstätig sein. Und irgendwann wird man einsehen, dass beides eben nicht geht. Also diese ganze Belastung mit Fürsorgearbeit und die Erwerbstätigkeit. Und das wird dazu führen, dass man bestimmte Dinge einfach abschaffen muss, die eben incentivieren die Nichterwerbstätigkeit von Frauen. Also dieser buridanische Heuhaufen, den wir da haben, dass man auf beiden Seiten so Heu anbietet und die Frauen dann da mehr oder weniger zwingt, irgendeine von beiden zu wählen. das wird nicht mehr gehen. Und das sehe ich eigentlich als die Utopie, die zu einer größeren Gleichstellung führt, auch wenn der Druck und der Zwang und diese Nichtbasierung auf Normen der Gleichberechtigung, der Gleichstellung mir zuwiderläuft.
Jetzt haben Sie am Ende noch das Bild gewechselt von den Karotten zum Heuhaufen. Das finde ich sehr schön. Frauen auf dem Rückzug. Politik als Männersache. Diese Frage haben wir diskutiert im Forum bei SWR Kultur mit der CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil aus Ahrweiler, der Autorin, Podcasterin, Zeitjournalistin Jasmin Embarek und der Soziologin und Autorin Jutta Almendinger. Am Mikrofon war Marie Gedin.